Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Kollegen, der genauso meinungsfreudig wie meinungsstark ist, der seit vielen Jahren für den Stern schreibt, darüber hinaus auch einer ist, der gerne in die Talkshows eingeladen wird. Guten Morgen und herzlich willkommen, Hans-Ulrich Jörges.
Guten Morgen, Herr Heim.
Herr Jörges, der Spiegel kommt heute raus mit dem Titel »Die Stunde Null«. Ist es so dramatisch in Berlin oder geht es auch eine Nummer kleiner?
Nee, das ist schon richtig. Es ist mir ein bisschen getragen, ja. Aber es ist alles offen. Das ist völlig richtig. Ich bin schon lange in der Politik unterwegs und in so einer Situation war ich noch nie. Ja. Insofern bin ich ein bisschen gespannt. Mir fängt aber auch schon davor zu grauen, wenn ich sehe, wie die SPD von ihren Vorsätzen abrückt. Und wenn ich vorausschaue, wie sich da umschleichen wird mit der CDU, davor graut mir.
Am Ende steht eine große Koalition?
Nein, das sehe ich. Ich hoffe es nicht. Jedenfalls nicht mit dem vorhandenen Personal, Spitzenpersonal meine ich. Ich bin für Neuwahlen. Ich glaube, dass der Wähler nochmal die Chance haben muss, die Situation zu überdenken und sich möglicherweise anders zu entscheiden. Weil es sagen ja viele, die würden wieder so wählen. Das glaube ich nicht. Ich beispielsweise würde schon anders wählen als beim letzten Mal. Das verrate ich Ihnen jetzt nicht wie. Und ich kenne noch ein paar Leute, die anders wählen würden.
Also wenn ich mich dem anschließen darf, ich würde auch anders wählen,
am 24. September.
Sind wir schon 100% Quote.
Herr Jörges, es ändert aber nichts dran, egal ob das 2-3% bei den Parteien dann rauf oder runter geht.
Schlussendlich stehen wir wieder vor der Alternative. Entweder gibt es eine große Koalition oder Jamaika.
Also,
oder sehen Sie eine dritte Option?
Also, um das mal anders aufzuzäumen. Ich halte es nicht für Gott gegeben, dass die AfD dann stärker wird, was viele behaupten. Das ist überhaupt nicht gesagt. Wenn die beiden großen Parteien einen anständigen Wahlkampf gegeneinander führen würden, was sie ja beim letzten Mal nicht getan haben, dann würde es eine Zuspitzung geben, die möglicherweise die AfD auch wieder auf die Basis zurückführt, die ihr zusteht.
Die neue Spiegel-Online-Umfrage sagt was anderes. Da liegt die CDU jetzt unter 30% und die SPD unter 20%.
Das ist ja auch kein Wunder in dem Zustand, in dem sie sich präsentieren. Das hat auch damit zu tun, dass sie, also wie hat die Kanzlerin diese Sondierungen in den Sand gesetzt? Eine so erfahrene Frau, die es nicht fertiggebracht hat, sich mit ihren potenziellen Koalitionspartnern anfangs mal zusammenzusetzen und drüber zu reden, was sind eigentlich die wichtigen Themen und auf die konzentrieren wir uns jetzt und die kleineren Themen überlassen wir unseren Fachleuten. Und das ist ja genau umgekehrt gelaufen. Die haben sich 4 Wochen lang ihre Wahlprogramme vorgelesen und dann die wichtigen Themen waren am Schluss übrig.
Das war ihr großer strategischer Fehler?
Ein Riesenfehler. Außerdem hat sie vorher diesen Flüchtlingskompromiss mit der CSU gemacht. Das waren ja Koalitionsvorverhandlungen innerhalb der Union. Dadurch hat sie sich die Hände gebunden. In den Verhandlungen mit den Grünen, für die das natürlich ein ganz sensibles Thema ist, einen eigenen Kurs jenseits von Horst Seehofer zu verfolgen, die Möglichkeit hatte sie nicht mehr. Also das jetzt zur Frage von Frau Merkel. Und die SPD ist doch sozusagen erwischt worden, wie jemand, der betrunken ins Bett gegangen ist, am nächsten Morgen geweckt wird und er soll jetzt zum Oberbürgermeister gemacht werden. Und zwar in 2 Stunden, ja, rasiert, angezogen und mit ein paar klaren Vorstellungen. Die ist jenseits der Regierungsfähigkeit, weil sie sich nichts überlegt hat. Die Zeit hat gar nicht gereicht. Sie hat nicht mal angefangen damit. Und unterstellen wir mal, es gäbe nach Neuwahlen eine große Koalition. Dann doch bitte mit völlig anderem Spitzenpersonal. Ohne Frau Merkel, ohne Herrn Schulz, ohne Herrn Seehofer. Das ist für mich persönlich eine der Hauptfragen, dass wir mit neuem Personal weitermachen.
Also Sie haben die Namen genannt. Über 2 Personen reden wir deshalb, weil die heute eine zentrale Rolle spielen. Schulz hat den Termin bei Steinmeier und Herr Seehofer erklärt sich heute und redet über seine Zukunft, wenn er denn eine hat. Pink Floyd, Learning to Fly, dass wir diesen Titel gespielt haben, ist kein Zufall, sondern Absicht, denn Hans-Ulrich Jörges, Kolumnist des Stern, hat ihn sich gewünscht. Wie oft haben Sie, Herr Jörges, Pink Floyd gesehen?
Ein halbes Dutzend Mal und zwar mit Erweckungserinnerungen, muss ich sagen. Die haben damals eine Art von Musik gemacht, die wie aus einem anderen Jahrhundert erschienen ist. Die hat keine andere Gruppe zustande gebracht und ich erinnere mich in der Jahrhunderthalle in Frankfurt, Höchst ist das, glaube ich, Da hatten die eine Technik installiert, rund um die Halle Lautsprecher aufgebaut und dann stand einer an so einer Art Straßenbahnkurbel und schickte den Ton um die Halle rum. Der kreiste um die Halle. Damals großartig, heute gar nichts mehr.
Also, apropos Learning to Fly, wir wollten auch über einen reden, der versucht hat zu fliegen und geklappt hat es dann doch nicht. Martin Schulz, der SPD-Vorsitzende, heute Termin beim Bundespräsidenten. Was kommt da raus?
Da kommt ein Martin Schulz raus, der sich nachdenklich gibt, aber nicht wegen Steinmeier, sondern wegen der Diskussion in seiner eigenen Partei. Ich habe mir erzählen lassen, dass man diese Gespräche bei Steinmeier bloß nicht überschätzen soll. Also Christian Lindner, der bei ihm war, den fragte ich, was hat denn der gesagt? Hat er sie ermahnt oder gesagt, sie sollen es nochmal versuchen und nochmal einen neuen Ansatz suchen für Jamaika? Ich sagte, nee, wir saßen da zusammen, das war völlig, der wollte von mir gar nichts. Der hat mich gefragt, wie ich die Situation einschätze und das war's dann. Also keine Ermahnung, keine Aufrüttelung, nichts.
Na, vielleicht geht er mit seiner eigenen Partei ein bisschen direkter.
Ja, aber das wird da, ich glaube nicht, dass der Steinmeier da Wirkung hinterlässt, sondern Wirkung hinterlässt, dass die Flügel der SPD jetzt anfangen zu flattern. Da gibt es natürlich viele Leute in der Not, die da gerne Zuflucht zur Großen Koalition suchen. Alle Minister würden gerne Minister bleiben. Abgeordnete würden gerne ihre Mandate behalten, die sie gerade wieder geholt haben und nicht vielleicht noch ein paar verlieren. Aber ich kann nur sagen, das ist für mich, wäre für mich eine grauenhafte Vorstellung. Die Veranstaltung, die wir jetzt hinter uns haben an Großer Koalition mit dem unveränderten Personal nochmal fortzusetzen. Das heißt, Frau Merkel bleibt Kanzlerin, Herr Gabriel ist irgendwas, vermutlich würde dann oder möglicherweise würde Herr Schulz dann Außenminister, Gabriel was anderes machen. Das ist ein Förderprogramm für die AfD. Denn die AfD ist dann, wäre dann die Oppositionsführerin im Bundestag und spricht immer als Erste nach jedem Auftritt eines Regierungsmenschen. Das ist eine grauenhafte Geschichte. Es mag ja sein, dass nach Neuwahlen nochmal über eine große Koalition geredet wird oder geredet werden muss, aber dann mit neuem Führungspersonal und nicht mit dem Alten. Das Alte geht gar nicht mehr.
Also was das alte Führungspersonal angeht, da gibt es einen Martin Schulz, der aus Ihrer Sicht überhaupt wie lange noch SPD-Vorsitzender sein wird oder bleiben kann?
Der wird so lange in einer Übergangszeit SPD-Vorsitzender bleiben, wie ihn die Leute, die auf seine Nachfolge lauern, das ist insbesondere Olaf Scholz in Hamburg, ihn noch brauchen.
Warum braucht man den überhaupt?
Um sich die Schläge einzufangen, die die SPD jetzt noch alle kriegt, die Irrtümer und Diskussionsirrläufer und diesen ganzen zermürbenden Prozess, der jetzt schon wieder angefangen hat in der Partei, sollen wir nicht. Das muss noch ein anderer zu Ende bringen, dass der sowieso beschädigt, das soll der mal weitermachen. Wenn ein neuer SPD-Vorsitzender jetzt die Chance sähe zu einem völlig neuen Auftritt und einem Neustart, würde der den Schulz kippen und die Partei würde mitmachen. Das ist für Scholz noch zu früh. Scholz ist auch so ein Kneifer, der schon seit Jahren in der Reserve lauert und eindeutig zu verstehen gibt, er würde es gerne machen, aber als den Putsch traut er sich nicht zu und den neuen starken Auftritt traut er sich auch nicht zu. Der erwartet drauf, dass ihm die Macht vor die Füße gelegt wird. Und der arme Schulz, der ja nicht weiß, was er machen sollte, wenn er nicht mehr SPD-Vorsitzender wäre, er wäre ja durch den Rost durchgefallen auf tragische Weise, hält an dem Amt fest aus persönlichen Gründen und tut sich das nochmal an.
Hans-Ulrich Jörges ist unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, der Mann, der im Stern und für den Stern seit vielen Jahren schreibt, bis Sommer auch als stellvertretender Chefredakteur. Dann der offizielle Ruhestand.
Dann kam die Altersgrenze, der bestehende Arbeitsvertrag endet automatisch und dann habe ich einen Kolumnistenvertrag abgeschlossen und jetzt schreibe ich also weiter. Und wenn ich das mal eine erste Zwischenbilanz ziehen kann, ich habe den Eindruck im Moment, dass ich mehr arbeite als vorher.
Tatsächlich, ja. Aber Sie arbeiten jetzt von zu Hause aus.
Ich schreibe zu Hause, das ist meine erste neue Erfahrung in der Hinsicht. Ich habe früher immer im Büro geschrieben. Wenn ich irgendwas machen wollte, bin ich immer ins Auto gestiegen und bin ins Büro gefahren und habe mich gedacht, ich brauchte die Trennung zwischen Privat und Arbeit. Und jetzt habe ich war natürlich ein Experiment. Geht das überhaupt? Technisch? Problemlos, WLAN funktioniert, ein Scanner funktioniert und so weiter. Ganz wunderbar, aber dann psychologisch, das geht viel besser. Ja. Da fühle ich mich richtig wohl. Ich habe noch einen Schreibtisch im Büro, den benutze ich aber nicht mehr.
Arbeitet Horst Seehofer künftig auch verstärkt von zu Hause?
Das will ich hoffen. Das Schreckliche ist ja, dass im Moment die durch das Wahlergebnis dramatisch angeschossenen Parteivorsitzenden alle so tun, als sei gar nichts passiert. Ich meine, die haben die schlechtesten Wahlergebnisse seit 1949 geholt oder in der SPD aller Zeiten. Ja. und tun aber so, als wäre das nichts. Ja? Eigentlich, ich meine, wann soll ein Politiker zurücktreten, wenn nicht in einer solchen Situation? Nun ist die Situation eine spezielle. Noch niemals waren zum gleichen Zeitpunkt die Vorsitzenden aller großen Parteien, CDU, CSU, SPD, eigentlich vor dem Verfallsdatum. Aber der Horst Seehofer ist es ganz sicher. Und man kann nur hoffen, dass er den Mumm aufbringt, jetzt, bevor sie ihn stürzen, die Macht zu teilen und zu gehen.
Also, wenn ich kurz den Anwalt von Horst Seehofer spielen darf, Herr Jörges, ich würde als Seehofers Anwalt sagen, der Mann hat großartig in Berlin verhandelt. Er ist der einzige Hochprofessionelle aus Bayern, der im Bundesgebiet und in der Bundesrepublik entsprechend wahrgenommen wird. Und vor allen Dingen, er verhindert den fürchterlichen Markus Söder.
Den verhindert er nicht, um damit mal anzufangen. Markus Söder hat eine offensichtlich verlässliche, starke, stabile Mehrheit in der CSU-Landtagsfraktion. Die ist in dieser Frage entscheidend. Ich glaube nicht, das muss nicht jetzt passieren, aber dass Söder daran gehindert werden kann, Ministerpräsident zu werden. Er kann daran gehindert werden, CSU-Vorsitzender zu werden. Deshalb werden nach meiner Einschätzung die Ämter geteilt werden. Aber ich halte noch, um an Ihre Frage anzuknüpfen, ich halte es für gut möglich, dass der Seehofer sich heute hinstellt und sagt, in dieser unübersichtlichen Situation muss ein erfahrener Mann weiter am Steuer stehen und wir verschieben diese ganzen Zukunftsfragen mal.
Ja.
Die Führungsleute, ich sag's nochmal, sind in einer Situation, wo sie nicht erkennen, was eigentlich passiert ist, dass ihnen nämlich der Teppich unter den Füßen längst weggezogen worden ist.
Ändert aber nichts daran, dass jemand den Seehofer wegputschen müsste.
Wenn er so daherkäme, müsste er weggeputscht werden. Dafür ist eigentlich auch die Zeit reif. Es gibt genug Äußerungen aus CSU-Bezirksverbänden, die sehr stark sind. Selbst Frau Aigner, die bislang schweigende Bezirksvorsitzende im mächtigen Oberbayern, hat gesagt, also die Mitglieder müssten entscheiden. Also das gärt in der CSU. Und klar ist, mit diesem Wahlergebnis, 38,8% bei der Bundestagswahl, würde die CSU die Landtagswahl im nächsten Jahr verlieren, und zwar die absolute Mehrheit verlieren. Und da muss was passieren. Der Seehofer ist abgenutzt. Das sehen die selbst nicht, dass sie abgenutzt sind. Um das gleich anzufügen, das ist ein gewisser Widerspruch in der Argumentation. Ich glaube, dass die CSU die absolute Mehrheit auch nie mehr zurückholt. Die ist verloren.
Letztes Argument pro Seehofer, Herr Jörges, Söder polarisiert so stark, dass der noch ein schlechteres Ergebnis holen wird.
Das kann gut sein. Aber deshalb sage ich auch, nee, nicht die ganze Macht an Söder, da vergraut mir es auch. Ich muss füge mal etwas dezent hinzu. Söder ist ein so bemerkenswerter Charakter. Seehofer hat mal gesagt, er neigt zu Schmutzeleien, das hat er sehr freundlich umschrieben. Ich möchte von Herrn Söder nie regiert werden.
Waren Sie eigentlich mal in Jamaika?
War ich nicht.
Waren Sie nicht?
Ich weiß nur jetzt die Zeitverschiebung, denn hätte ich auch nicht gewusst, denn die FDP hatte ja eigentlich angekündigt, sie wird am 18 Uhr an diesem Sonntag aufhören, wenn bis dahin kein Ergebnis da ist. Und dann haben die aber kurzfristig beschlossen, wir nehmen 18 Uhr Jamaika-Zeit, das ist Mitternacht unserer Zeit. Deshalb wurde ja über 18 Uhr hinaus verhandelt. Ja, das war ein bisschen Galgenhumor in dieser letzten Runde.
Warum ist Lindner kurz vor Mitternacht aufgestanden und gegangen und hat alles hingeschmissen?
Ich glaube, da muss man ihn ein wenig interpretieren aus zwei Gründen. Zum einen war der ganze Verhandlungsprozess ein einziges Gewürge, endloses Gewürge, unerträglich. Da kommt auch nichts Gutes bei raus, selbst wenn man am Ende irgendeinen Formelkompromiss findet.
Der auf dem Tisch lag offenkundig.
Das tat er nicht. Da hat er ja recht, es waren in 237 Punkte waren offen. Ich meine, dass die über so viel überhaupt reden in so einer Runde, zeigt schon mal, wie verrückt das ganze Unternehmen war, statt sich auf die wesentlichen Fragen zu konzentrieren. Das hing alles noch dann auf Seiten der Grünen und der CSU. Das war ja deren Ringen. Wie einigt man sich in der Flüchtlingspolitik und beim Nachzug von Familienmitgliedern? So, da sehr viel war offen. Das war die eine Seite. Die haben das einfach unerträglich gefunden, was da gewirkt wurde. Zweitens hatte die FDP den Eindruck, nicht zu Unrecht, Frau Merkel und Herr Seehofer konzentrieren sich eigentlich auf die Grünen und die FDP läuft ja nur noch so mit. Das ist die alte Haltung der Union. Die FDP gehört uns eigentlich, weil das ist bürgerliches Lager.
Aber verzeihen Sie, Herr Jörges, dann hat auch Lindner einfach schlecht verhandelt.
Was einem so passieren kann in diesem Durcheinander der Verhandlungen. Der hatte zunächst mal die Zusage, dass der Solidarzuschlag abgebaut wird, und zwar vollständig. Aber vieles wurde wieder aufgehoben, das auch. Und dann sagt er, hat ihm die CDU am Ende die Formulierung aus ihrem Wahlprogramm vorgelegt, aus dem CDU-Wahlprogramm, dass es nämlich in der nächsten Legislaturperiode erst vollständig abgebaut wird. Da ist ihm natürlich auch der Faden gerissen. Ich kann das verstehen. Ich sage ganz klar, wenn ich das hätte ertragen müssen, diese vierwöchigen Verhandlungen mit diesem Problemstau am Ende, da wäre ich auch rausgegangen.
Wobei, auch raus. Herr Jörges, was das Zwischenmenschliche angeht, nach allem, was man hört und auch was man im Fernsehen dann gesehen hat, es atmosphärisch durchaus eine Annäherung gegeben hat von den Grünen, nicht nur zur CDU, sondern auch zur CSU. Ja. Also Dobrindt mal außen vor.
Bei Geiselnahmen gibt es den Begriff des Stockholm-Syndroms, also nach einer gewissen Zeit der Geiselnahme solidarisieren sich die Opfer mit den Geiselnehmern, ja, und sind um deren Sicherheit besorgt und freunden sich mit denen an. Und so ein bisschen auf grünen Seite schien mir das auch so zu sein. Der Seehofer wollte sie mit Haut und Haaren auffressen, um nach München zurückzufahren und zu sagen, wir haben nicht nur die 200.000 Obergrenze akzeptiert, sondern wir haben die auch noch beim Familiennachzug klein gemacht. Und er war kurz davor. Die Grünen hatten die 200.000, ich nenne das den Gesslerhut der CSU, da muss man sich vor verbeugen. Ja. Die Merkel hatte das schon getan und die Grünen hatten das auch schon getan. Okay. Diese Pseudo-Obergrenze, die gar keine ist, aber für die CSU war wichtig, dass die in einem Vertrag drin steht. So weit waren die Grünen schon. Und dann waren sie kurz davor, auch noch bei anderen Fragen nachzugeben. Das hat ihnen, die werden noch mal dankbar sein, dass ihnen die FDP das erspart hat. Denn dann fragt man sich, wenn sie das alles akzeptiert hätten, was ist eigentlich noch grüne Flüchtlingspolitik?
Hans-Ulrich Jörges ist unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, Journalistenkollege aus Berlin, der seit vielen Jahren für den Stern arbeitet und der den amtierenden Regierungssprecher Steffen Seibert mal Mr. 4% genannt hat. Warum?
Ja. Das ist natürlich ein polemischer Angriff gewesen. Man muss ja eine Formel finden dafür, weil ich die Meinung vertreten habe, alleine sein Versagen in der Öffentlichkeitsarbeit hat die Union schon mal 4% bei der Bundestagswahl gekostet.
Warum hat er versagt?
Es ist ganz wichtig, dass in einer solchen Funktion Informationen fließen, Hintergrund dargestellt wird. Ich rede jetzt nicht von Propaganda, die will keiner hören. Aber in der Flüchtlingskrise des Herbstes und Winters 2015 waren wir als Journalisten dringend darauf angewiesen, zu wissen, was tut Merkel jetzt. Also er hat die Flüchtlinge reingelassen, in Ordnung, gut so. Ganz Deutschland hat sich angestrengt, sie aufzunehmen und unterzubringen und zu verpflegen. Was tut sie nun? Mit wem redet sie? In Europa? Mit den Ungarn, mit den Österreichern, mit den Franzosen? Und welche Lösung stellt er mit der Türkei natürlich? Und da muss man wissen, was passiert. Das muss man in dieser Zeit, als die Politik gebrannt hat, hätte man das fast täglich vermitteln müssen. Was tut sie eigentlich? Und da muss ein Regierungssprecher mit einem übersichtlichen Kreis von Korrespondenten in der Hauptstadt, 12 Leute, 15, maximal 20, mindestens einmal die Woche zusammensitzen und denen sagen, pass mal auf, wir denken jetzt in folgende Richtung. Sie will als erstes versuchen, eine Absprache mit Frankreich zu gewinnen. Oder sie wird demnächst nach Ankara fliegen und mit Erdogan reden, weil wir folgende Vorstellung haben. Alles das hat nicht stattgefunden. Seibert ist komplett auf die Kanzlerin fixiert. Er läuft nur hinter ihr her. Er spricht nicht mit Kollegen. Er ist fast autistisch und unterscheidet sich dadurch vollkommen von allen seinen Vorgängern, die das anders gemacht haben.
Hat es denn Versuche von Ihnen oder anderen Kollegen in Berlin gegeben, mit ihm ins Gespräch zu kommen?
Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, ich bitte es nicht falsch zu verstehen. Bei einem großen Blatt kann man mit den Chefs selber reden, also mit den Ministern, Fraktionsvorsitzenden und so weiter, ist nicht so schwierig. Aber die Kollegen, die für Regionalzeitungen arbeiten oder sozusagen die auf der zweiten Ebene der Größe von Blättern, die brauchen das als tägliches Brot, die brauchen Informationen, sonst scheitern sie. Dann sind sie aufs Hörensagen angewiesen und haben ein Problem, die Wirklichkeit richtig einzufangen. Ich habe mit dem Seibert, bevor ich das geschrieben habe, habe ich das ihm ins Gesicht gesagt. Habe ihm gesagt, er versagt total, was er eigentlich leisten müsste. Da ist er erbleicht, weil ich habe es ihm fast so gesagt wie eben hier Ihnen. Da ist er erbleicht und hat dann gesagt, er bedankt sich dafür, weil er hört auch, er ist auch auf Kritik angewiesen, hat aber nichts verändert. Das war ja so schlimm, das autistische Verhalten, dass er selbst im Bundespresseamt mit seinen eigenen Stellvertretern anfangs nicht geredet hat. Also es war ja nicht so, dass die täglich morgens sich mal zusammensetzen und sagen, was liegt heute an? Er ist ja immer in der Frührunde der Kanzlerin, berichtet den anderen mal, was da besprochen worden ist. Sondern die haben gar nicht miteinander geredet. Nicht einmal die Woche. Und das hat sich, nachdem ich das schon mal geschrieben hat, hat sich das verändert. Dann hat er sich also bequemt, sich mal mit denen zu unterhalten. Er lebt in der Vorstellung, ganz nah an der Kanzlerin zu sein und da Geschichte zu atmen. Dafür wird er aber nicht bezahlt. Okay. Er wird nämlich vom Steuerzahler bezahlt und nicht von Frau Merkel.
Politiker haben ein schlechtes Image, woran wir Journalisten möglicherweise schuld sind, weil erstens wir sie laufend niedermachen und zweitens wir immer noch diese Märchengeschichte wiederholen, dass Politiker das Geld, das sie verdienen, dann in die eigenen Taschen stopfen.
Nein, zunächst mal, wir Journalisten haben auch ein schlechtes Image. Wollen wir das mal, das ist nicht viel besser als das der Politiker. Etwas besser. Ich weiß das deshalb, weil ich kenne so Umfragen, die ich selber einmal im Jahr in Auftrag gegeben habe. Zu welchen Institutionen haben die Menschen Vertrauen? Die Journalisten haben im Prinzip kein Vertrauen. Aber nicht deshalb, weil sie die Politiker schlecht machen, sondern weil die Menschen den Eindruck haben, sie schreiben sie zu gut. Sondern sie fassen sie nicht hart genug an, nicht kritisch genug an. Das ist die Meinung der Leute und die ist auch nicht ganz falsch. Also wir stehen im Ruf des Propagandismus. Wir sind zu nah dran. Wir verbrüdern uns mit denen. Wir sind ein Teil der herrschenden Klasse. Deshalb haben wir wenig Vertrauen
als
Gruppe.
Sind wir das? Teil der herrschenden Klasse? Sind wir zu nah dran an den Politikern?
Zum Teil schon. Also wenn ich nach Berlin schaue, das ist möglich. Das ist ja nun kein Charakterschaden unbedingt, bei Einzelnen schon, aber im Prinzip, man bewegt sich in denselben Kreisen, man ist unter der Käseglocke von Berlin drunter. Ja, ich habe immer gesagt, das ist ein Quadratkilometer Irrsinn. In diesem Quadratkilometer um den Reichstag rum sitzen die Ministerien und die Redaktionen und so weiter. Wenn man ständig miteinander Umgang hat, verliert man den Kontakt zur Realität. Das hat man jetzt unter anderem nur als einen Satz bei diesen Sondierungsgesprächen daran gesehen, dass die nicht eine Sekunde lang über die Mietpreisbremse geredet haben. Also über die Frage, dass die Leute darunter leiden, wie teuer Wohnraum wird. Das hat die gar nicht beschäftigt. Das hat aber auch von den Journalisten niemanden beschäftigt.
Okay, sondern das ist jetzt aber ein anderes Thema.
Nee, das schon. Sondern die Journalisten beschäftigen sich mit der Schwerpunktsetzung, die übernehmen die, wie Gott gegeben. Die Schwerpunktsetzung der Parteien, die da miteinander reden, statt von Anfang an zu sagen, sind die verrückt geworden, die sitzen da in Bataillonsstärke zusammen, statt sich anfangs mal gleich zu verständigen über die wesentlichen Fragen. Das hat aber die Journalisten, die drüber geschrieben haben, nicht beschäftigt.
Aber Herr Jörges, was die Nähe zwischen Journalisten und Politikern angeht, die war doch in Bonn deutlich größer, als sie in Berlin jetzt ist.
Ja, das ist so. Aber das ändert nichts daran, dass Journalisten immer aufpassen müssen, dass sie noch selbstständig denken, dass sie ganz einfache Dinge feststellen und die dann auch schreiben oder sagen, wie beispielsweise, worüber reden die da eigentlich und worüber reden sie nicht, ist also die Frage des Familiennachzugs eines Teils der Flüchtlinge und die Frage, wie viele Kohlekraftwerke hier noch laufen. Sind das die zentralen Probleme Deutschlands? Da muss ich sagen, das ist ja irrsinnig. Und darüber haben die sich über Wochen gestritten im Kern. Die haben über andere Fragen geredet, aber das waren die strittigsten, während sie andere Fragen gar nicht angefasst haben. Und wenn da Journalisten mitmachen und lassen sich darauf ein, und dann sind sie ja am Ende, sind wir ja sozusagen als Branche am Ende alle über die FDP hergefallen, die nach meinem Eindruck, ich habe es vorhin schon gesagt, die richtige Schlussfolgerung daraus gezogen hat, hier müssen wir rausgehen, da wird nichts Gutes draus. Dann werden die gegeißelt, die richtige Schlussfolgerung gezogen
haben. Okay, wenn es so ist, wie Sie sagen, da kann man ja auch trotzdem noch in Klammer zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen.
Da kann man immer anderer Meinung sein.
Genau. Welche Konsequenz müssten wir als Journalisten in unserem Verhältnis zu Politikern dann ziehen?
Das ist immer eine individuelle Entscheidung, eine Haltungsfrage. Jeder einzelne Journalist muss sich fragen, was tue ich hier eigentlich? Wie ist meine Haltung? Diene ich hier jemandem? Manche dienen ja und wissen das auch, tun es gerne, ja? weil das Blatt, die Redaktion eine gewisse Nähe hat. Oder bin ich selbstständig und nehme die Folgen, die das hat, auf mich? Denn, das muss man schon sagen, gilt heute immer noch, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Hans-Ulrich Jörges vom Stern, darüber hinaus einer, der regelmäßig in den bundesdeutschen Fernsehtalkshows zu Gast ist. Ich weiß gar nicht, auf 2016 waren Sie auf Platz Nummer 5?
Nein, das wird immer übertrieben, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, im 2016 war ich, glaube ich, in 3, höchstens in 4 Fernsehtalkshows.
Aha. Doch so wenig.
Irgendwie scheinen die immer in Erinnerung zu bleiben. Jedenfalls werden überhöht. Es waren wenig.
Gibt ja Schlimmeres.
In fact waren es wenig.
Bosbach ist nach wie vor die Nummer eins.
Ja, der war viel häufiger.
Ja.
Und Wagenknecht natürlich auch viel häufiger.
Ja, apropos Wagenknecht, erinnern Sie sich noch an diese Beleidigungstalkshow?
Ja klar, das war ja, was da hinterher losgebrochen ist, war ja nie, das war bei Markus Lanz. Da bin ich mit Wagenknecht heftig aneinander geraten und Markus Lanz dann auch noch, der dazwischen immer reingegrätscht ist, was wir beide nicht erkannt haben, der Situation, man darf nicht als zwei Männer gegen eine Frau, ja, das war ganz
so
verkehrt,
aus.
Gruppendynamisch total verkehrt, obwohl ich politisch jedes Wort wiederholen würde, was ich damals gesagt habe. Das fing ja an, das war kurz nach Beginn der Großen Koalition, ich glaube, das war Anfang 2014,
ja.
Und da sagte sie ja, die lösen sich doch schon auf, das sieht man doch, wie das geht doch hier alles auseinander, die streiten sich schon, habe ich gesagt, da habe ich schon mal gesagt, wo sehen Sie das überhaupt, das ist ja totaler Unsinn. Und dann fing sie an und hat die EU als militaristische Staatenbund beschrieben und da ist mir wirklich die Hutschnur geplatzt.
Aber wir haben nichts davon, verzeihen Sie, ist in Erinnerung geblieben. In Erinnerung geblieben ist nur diese Situation, zwei Männer fallen über eine Frau her.
So.
Es gibt eine andere Geschichte, Dirk
Ich habe übrigens, wenn ich das noch erzählen darf, ich habe ja dann lange Zeit immer wieder bei Einladungen habe ich gesagt, nee, also mit Frau Wagenknecht rede ich nicht mehr. Dann habe ich aber gesagt, das ist aber irgendwie Blödsinn. Und dann bin ich irgendwann wieder hingegangen zu einem Treffen mit ihr. Da war sie blass und hat gedacht, das geht vielleicht wieder schrecklich aus. Dann haben wir uns aber gar nicht angegiftet in der Sendung, ganz im Gegenteil, sind nebeneinander hergelaufen. Und ich bin dann hinterher zu ihr hin, habe die Hand gegeben, da sehen Sie, das geht auch anders. Und da war sie sehr freundlich und entspannt.
Worauf ich vorhin raus wollte, Dirk Niebel, damals Entwicklungsminister, FDP-Mann, mit dem sind Sie, ich weiß nicht mehr in welcher Talkshow, weshalb aneinander geraten?
Das Thema weiß ich gar nicht mehr. Das war bei Anne Will, die Diskussion ging los. Die erste Frage, und der kam mit lauter gestanzten FDP-Formulierungen der schrecklichsten Sorte. Und das habe ich mir irgendwie eine Minute angehört und dann habe ich immer wieder dazwischen gerufen, Frau Will, stellen Sie den Sprechautomaten ab, stellen Sie den Sprechautomaten ab. Dann habe ich es immer lauter gesagt, bis ich es auch nicht mehr überhören konnte. Dann hat sie ihn abgestellt. Und dann habe ich gesagt, das geht doch nicht, die Sendung kann doch nicht so losgehen. Was die Leute, sie treiben doch die Leute hier gegen die Politik auf die Palme. Sie können doch nicht so solche platten Sätze daher sagen. So, dann war das natürlich alles erstmal gebrochen und dann ging die Diskussion auch locker weiter.
Also, und wie fand Niebel das?
Schrecklich natürlich. Also er war, wenn ich mir das umgekehrt vorstelle, aber der ist ja ein Mann gewesen, der war, in Wahrheit war der auch ein Aufrechter. Der hat in der Endphase des Rösler-Regimes in der FDP, als die ganze Partei unterging, hat der aufrecht für die Ablösung von Rösler in den Parteigremien gestimmt. Und er hatte recht. Und er hat immer wieder verloren. Also der hatte schon recht. Aber in der Situation war er unmöglich. Und solche Talkshows, wo Parteipolitiker sitzen und sagen nur das Zeug, was in ihren Programmen steht, die brauchen wir nicht, sondern da muss miteinander geredet werden. So, der Meinung bin ich.
Wir haben unfassbar viele Mails gekriegt, Herr Jörges. Und was soll ich sagen? Also, was die Politik angeht, von alles ganz trostlos, was in Berlin passiert, bis zu Ausweis von Demokratie, was Ihre Person angeht, von einem hymnischen Feiern, was Jörges sagt, ist der Kern der Wahrheit bis zu...
Stampft ihn ein, genau, um kein schlimmeres Wort zu gebrauchen. So ist das immer mit mir.
Der Söder des deutschen Journalismus. Genau. Wer hat Ihn eigentlich dieses Etikett verfasst?
Niemand, das habe ich gerade erfunden, als wir hier miteinander geplaudert haben. Okay. Nein, ich spalte die Gemeinde, wollte ich damit sagen.
Okay.
Ja, das ist so.
Wir wollten in die Zukunft gucken. Ja. Also Steinmeier, Schulz, das Treffen heute Nachmittag. Schulz geht zurück und sagt, der Bundespräsident, meine Damen und Herren, hat mir aufgetragen, Folgendes zu sagen. Oder?
Nein, das wird er nicht tun. Er handelt nicht im Auftrag von Steinmeier, sondern er wird rauskommen und sagen, das sind sehr ernsthafte Erwägungen, die wir im Moment anstellen müssen. Es geht hier um die Zukunft unseres Landes und wir sind natürlich eine verantwortungsvolle Partei, bla 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 bla. Was heißt, wir werden jetzt mal miteinander vorsichtig mal miteinander reden, unter uns.
Die vorsondieren.
SPD bis innerhalb der SPD, die hat ja im Dezember Parteitag. Da ist es immer noch nicht ganz ausgeschlossen, dass über die Frage, spricht man jetzt mit der Merkel oder nicht, bei der Gelegenheit auch noch der Parteivorsitzende gestürzt wird und dann doch ein anderer kommt. Anyway, und man wird außerdem natürlich sich generell bereit erklären, mal vorsichtig mit der CDU zu reden, ob die dieses und jenes Projekt mitmachen würden.
Aber Herr Jörges, das ist doch eigentlich eine einfache Frage, die auch einfach zu beantworten ist. Will die SPD Neuwahlen oder wird sie nochmal in eine große Koalition gehen? Da muss sie einfach Stellung beziehen.
Für mich ist das auch relativ einfach. Ich würde der SPD raten, das Volk sprechen zu lassen. Weil es nämlich wirkt, als hätte die Politik Angst vor dem Volk. Weil dann wird sich das Volk verwählen. Ja? Die Angst haben die in letzter Zeit sowieso ziemlich ausgeprägt, dass sie den Leuten nicht trauen. Weil die haben schon mal die AfD groß gemacht. Wer weiß, was da noch passiert. Dann werden wir als SPD unter 20 und so weiter. Das sind alles Ängste, die aber für mich nicht zählen. Ich glaube, in der Situation sollte man das Votum der Menschen holen und dann auch nochmal überhaupt mal erstmal einen ernsthaften Wahlkampf führen, den man ja vor der letzten Wahl nicht gehabt hat. CDU und SPD haben ja keinen Wahlkampf gehabt.
Lassen Sie, obwohl Sie persönlich für Neuwahlen sind, uns trotzdem noch ein paar Minuten, schaffen wir gar nicht mehr, aber ein paar Sätze über eine Minderheitsregierung unterhalten, die Merkel nicht will, die aber möglicherweise doch kommen wird.
Also wenn es eine Minderheit, ich glaube nicht, dass es die Minderheitsregierung gibt. Ich sehe auch keine andere Partei, die da mit der CDU sich in eine solche Minderheitsregierung reinbegeben würde. Weder die Grünen noch die FDP. Da wäre beiden von heftig abzuraten. So schlau sind die aber selber. Das heißt, wir hätten eine reine Minderheitsregierung der CDU-CSU, die aber dann bei allen Projekten nicht nur mit den anderen Parteien im Bundestag verhandeln müsste, sondern auch mit dem Bundesrat, wo die CDU-regierten Länder ja keine Mehrheit haben.
Das wird extrem schwierig. Kompliziert.
Es gibt aber ein paar extrem wichtige Fragen, die man klar beantworten muss. Unter anderem, wie antwortet man endlich mal bitte sehr auf Herrn Macron, der ein paar Vorschläge für Europa gemacht hat. Da will ich nicht, dass die erstmal mit 5 anderen Parteien drüber reden, was sie da antworten dürfen. Sondern da braucht man eine handlungsfähige Regierung.
2 kurze Fragen zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wer ist Bundeskanzler am 1. Januar 2018?
Tja, ich fürchte immer noch Angela Merkel.
Wer ist Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin am 30. Juni 2018?
Annegret Kramp-Karrenbauer.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.
Eins gehört. SWR1.